Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Unsere Seen entfernen überschüssigen Stickstoff aus dem Wasser. Der Klimawandel könnte diese natürliche Reinigung schwächen. Mit Folgen für die Ökosysteme der Meeresküsten, das hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Basel und dem ETH Wasserforschungsinstitut EAWAG herausgefunden. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Moritz Lehmann von der Uni Basel. Er war an der Studie beteiligt. Sie hören den Podcast Uniball. Mein Name ist Claude Bühler. Herr Lehmann, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie ebenfalls. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind Umweltwissenschaftler. Was ist Ihre Aufgabe?
Also ich lehre an der Universität Basel im Bereich Umweltwissenschaften. Ich bin Biogeochemiker und meine Forschungsgruppe und ich versuchen zu verstehen, wie unterschiedliche Umweltbedingungen, also Stoffumsatzprozesse oder biogeochemische Prozesse nennen wir das auch, zum Beispiel die Produktion von Treibhausgasen, die Zehrung von Treibhausgasen wie Methan oder Lachgas, aber auch von Nährstoffen und Schadstoffen, vor allem in Seen, aber auch in anderen aquatischen Systemen, wie diese Umweltbedingungen diese Prozesse steuern und konkreter, wie Mikroorganismen oder Konsortien von Mikroorganismen daran beteiligt sind und helfen letztendlich, Gewässer sauber zu halten oder eben den Treibhausgasfingerabdruck eines Sees zum Beispiel niedrig zu halten.
In Ihrer Studie beschreiben Sie einen komplexen Reinigungsvorgang unserer Seen. Wie funktioniert der in groben Zügen? Das ist ja hochkomplex.
Ja, wir nennen das ganz grob den mikrobiellen Nitratfilter. Also das sind letztendlich Mikroorganismen, die nutzen Nitrat ähnlich wie wir Sauerstoff zum Atmen nutzen. Und am Ende dieser Atmung steht einfach das Stickstoffgas. Und Stickstoff macht einen Großteil unserer Atmosphäre aus, ist vollkommen harmlos. Und auf diese Art und Weise verschwindet überschüssiger nicht gewollter Stickstoff dauerhaft aus einem Gewässer wie einem See zum Beispiel.
Und wozu dient dieser Reinigungsvorgang?
Ja, er verhindert letztendlich, dass sich immer mehr biologisch verfügbarer Stickstoff im Gewässer ansammelt. Das möchte man eigentlich vermeiden. Stichwort Überdüngung.
Okay. Warum ist das wichtig? Wie groß ist der Einfluss dieser Denitrifikation?
Also wie gesagt, der Stickstoff, der wirkt wie ein Dünger letztendlich, neben anderen Düngungsmitteln, Phosphat, andere Nährstoffe. Und ein bisschen davon braucht jedes Ökosystem, jede Pflanze, jede Alge. Zu viel davon ist allerdings ein Problem und führt unter Umständen zu übermäßigem Algenwachstum. Und eben Seen spielen hier eine wichtige Filterfunktion. Sie sind weltweit verantwortlich, um auf Ihre Frage zu kommen, wie groß ist der Einfluss dieser Denitrifikation? Sie sind weltweit verantwortlich für ungefähr 20% der gesamten Stickstoffeliminierung. Also sie spielen im globalen Stickstoffkreislauf eine relevante Rolle.
Jetzt haben Sie festgestellt, dass der Klimawandel diesen Vorgang stört oder schwächt. Wie geschieht das?
Ja, wir sehen, dass der Klimawandel die jahreszeitliche Dynamik in unseren Seen beeinflusst. Seen schichten sich, sie mischen sich im Jahreszyklus und unter Umständen schichten sich jetzt im Frühjahr früher und sie durchmischen sich im Winter später im Zuge des Klimawandels. Und unter Umständen für eine kürzere Zeit. Und dadurch verändern sich letztendlich die Bedingungen, unter denen die Mikroorganismen bzw. eben das Zusammenspiel der Mikroorganismen, die letztendlich den Stickstoff, den überflüssigen Stickstoff entfernen können. Und wenn man so will, der Klimawandel verkürzt die Phase, die besonders effizient Nitrat eliminiert. Also der See hat weniger Zeit, sich selbst zu reinigen.
Und wie erheblich ist diese Schwächung? Und Haben wir irgendwie eine problematisierende Sicht auf diese Dinge? Ist das einfach ein Zyklus oder ist das effektiv ein Problem?
Ja, also unsere Modellierung zeigen, dass es sich ungefähr um eine 10-prozentige Schwächung, ja, 8-13% Schwächung der Identifizierung in einem verstärkten Erwärmungsszenario handelt. Also das klingt zunächst nicht wahnsinnig dramatisch, nicht nach wahnsinnig viel, aber Seenarbeiten über Jahrzehnte und weltweit und kleinere Veränderungen, vermeintlich kleinere Veränderungen, summieren sich da auf.
Mhm, ja. Sie schreiben im Text, schwächen könnte. Welche Fragen sind da noch offen?
Ja, wir sagen letztendlich das, was unsere Daten wirklich hergeben. Was wir machten in dieser Studie, wir konnten die Mechanismen aufzeigen und auch plausibilisieren und auch modellieren, wie stark letztendlich Seen tatsächlich reagieren werden. Das hängt wirklich von der Klimaentwicklung ab. Das kann man bis zu gewissen Grad voraussehen, aber eben nicht ganz genau. Und natürlich auch von dem jeweiligen See, der darauf reagiert.
Ja, dieser Reinigungsprozess findet besonders im Winter statt. Wieso hat dann der Klimawandel da einen Einfluss oder einen besonderen Einfluss?
Ja, das wirkt zunächst vielleicht ein bisschen überraschend, denn man würde vermuten, dass im warmen Sommer die meiste biologische Aktivität stattfindet. Und im Allgemeinen ist es auch so, die Thermodynamik, die gilt. Aber der Winter ist gewissermaßen die Zeit, in der ein See einmal richtig durchatmet. Das Wasser wird vollständig durchmischt, Sauerstoff und Nitrat, darum geht es ja hier, gelangen bis zum Seegrund. Und genau dann arbeiten die Mikroorganismen perfekt zusammen, besonders effizient und entfernen große Mengen von Stickstoff. Und wie schon gesagt, wenn diese Wintermischung durch den Klimawandel kürzer wird, verkürzt sich auch das Zeitfenster, in dem der See besonders effektiv Stickstoff entfernen kann.
Ist dieser Reinigungsvorgang nur für den Umkreis des jeweiligen Sees wichtig oder global?
Also das ist sicherlich nicht nur lokal, sondern sicherlich auch regional und global wichtig. Der Baldergeer See ist nur einer von Millionen Seen weltweit, das ist klar. Aber jeder einzelne See leistet hier einen kleinen Betrag. Wir nennen es Ökosystemfunktion oder ja, Ecosystem Function. Mhm. Und zusammen bilden sie letztendlich einen wichtigen Bestandteil des globalen Stickstoffkreislaufs und einen wichtigen globalen Nitratfilter, der unsere Küstenwässer letztendlich vor stärkerer Überdüngung schützt.
Ja, Sie schreiben da sogar von sogenannten Todeszonen. Könnten Sie das etwas ausführen?
Ja, also Seen tragen eben dazu bei, dass weniger Nährstoffe flussabwärts bis in die Meere gelangen. Und wenn jetzt aber weniger Stickstoff in Seen entfernt wird, gelangt mehr davon flussabwärts und letztendlich auch mehr ins Meer. Und dort können diese Überschüsse an Stickstoff oder auch an anderen Nährstoffen Algenblüten fördern und werden jetzt diese Algenblüten bzw. die dabei entstehende Biomasse abgebaut, wird Sauerstoff verbraucht und so entstehen oder können entstehen sogenannte Todeszonen.
Also konkret, was sich bei uns in den Seen, auch im Mittelland, abspielt, hat messbare Folgen in Holland oder im Mittelmeer.
Also letzten Endes kann man das so sagen, ja. Mhm. Der Baldegger See allein macht in Holland keinen messbaren Unterschied, aber viele Seen zusammen schon, ja.
Jetzt, was wäre denn die mildeste Folge, was wäre die härteste?
Mildeste Folge. Also im mildesten Fall würde man ja eine reduzierte Filterleistung sehen, 10% kann man sagen, ja. Eben Nitrat wird ein bisschen weniger stark eliminiert. Im härtesten Fall oder im stärksten Fall trägt das aber über viele Seen und eben Flusssysteme kumuliert hinweg dazu bei, dass Küstengewässer letztendlich stärker überdüngt werden und Sauerstoffmangelzonen oder Sie haben es Todeszonen genannt, zunehmen.
Als Forschungszone haben Sie ja, wie erwähnt, den Baldegger See gewählt. Warum diesen? Der ist ja eher klein.
Ja, also der Baldegger See ist zwar klein, aber eigentlich ein hervorragendes Freilandlabor. Er gehört zu den am besten untersuchten Seen Europas und gerade unsere Projektpartner von der ERWAG messen dort seit Jahrzehnten regelmäßig viele Parameter. Und das ist eine einzigartige Grundlage, die wir nutzen konnten. Sie hat uns ermöglicht, Messungen mit einem Modell zu verknüpfen und abzuschätzen, wie sich letztendlich der Klimawandel künftig auf die Biogeochemie, auf die Hydrochemie des Sees auswirken könnte.
Aber wäre ein größerer See, Genfersee, Vierwaldstättersee, Bodensee nicht irgendwie repräsentativer gewesen?
Also stimmt, jeder See ist letztendlich anders. Aber nochmal, es ist für uns sehr praktisch, an den Waldiger See zu gehen. Wir haben unser Monitoring-Programm da. Er ist ein guter See, ganz allgemein, um die Effekte der Winterdurchmischung, der mikrobiellen Stickstoffentfernung und die Auswirkung einer längeren Sommerschichtung zu studieren. Und diese grundlegenden Prozesse finden in ähnlicher Form auch in anderen Seen statt, die Seen, die Sie auch genannt haben. Sie haben jetzt gerade weniger eutrophierte Seen genannt.
Was ist das?
Eutrophiert bedeutet einfach, diese Seen haben weniger Nährstoffe, sind weniger überdüngt. Also die Frage der Nitratelimination ist vielleicht im Baldiger See ein bisschen relevanter, auch wenn es ein kleiner See ist. Aber ich denke, man kann sagen, es ist ein sehr gutes Modellsystem, repräsentativ für viele andere Seen, eben zumindest in gemäßigten Klimazonen.
Dieser Reinigungsprozess, den Sie beschrieben haben, entspricht ja einem hochkomplexen Zusammenspiel. Wie könnte der Mensch da positiv einwirken, um den Effekt zu stoppen oder irgendwie zu bremsen? Oder ist das schon gelaufen?
Ja, das menschliche Einwirken ist immer so, ja, zweiseitiges Schwert, sage ich mal. Also die Mikroorganismen zu steuern, das können wir in dem Sinne nicht oder wir sollten es vielleicht auch nicht, das ist meine persönliche Meinung. Aber wir können natürlich die Bedingungen verbessern, unter denen sie arbeiten. Und der beste Schutz auf jeden Fall für in diesem Kontext heißt, wir sollten den Klimawandel begrenzen, weniger Treibhausgase produzieren und dadurch die Wintermischung beibehalten, so wie sie in der Vergangenheit war. Und letztendlich, ganz wichtig, weniger Nährstoffeinträge überhaupt in unsere Gewässer einbringen.
Sie haben etwas von persönlicher Meinung gesagt, also dass man da irgendwie eben eher weniger einwirken sollte. Wie kommen Sie dazu?
Ja, es gibt dann verschiedene Beispiele, wie man zum Beispiel versucht, in Ozean die CO2-Aufnahme zu steuern, indem man Ozeanregionen in bestimmten Bereichen künstlich düngt. Das hat aber letztendlich ökologische Wirkungen, die man nicht unbedingt immer abschätzen kann. In der Schweiz versuchen wir, Seen zu belüften. Da gibt's Meinungen, die sprechen dafür. Da gibt's andere Meinungen, die sagen, das hat nur bedingt Wirkung und vielleicht auch ökologisch Wirkungen, die man nicht 100% absehen kann. Das möchte ich hier jetzt gar nicht bewerten. Mhm. Ich sage nur, generell muss man immer aufpassen, wenn der Mensch sich hier einmischt, dass er sich der Mechanismen und der Wirkung dieses Einflusses auch bewusst ist.
Mhm. Aktuell haben wir eine wochenlange 30-Grad-Phase. Teilweise sind wir auch drüber auch deutlich. Wird sich das auf den Reinigungsprozess jetzt im kommenden Winter auswirken? Wird man das sehen können?
Also das kann ich nicht wirklich sagen. Ich würde mal denken, dass ein einziger oder eine einzige Hitzewelle den Reinigungsprozess im kommenden Winter nicht entscheidend verändern würde. Aber die Hitzewelle passt natürlich in einen längerfristigen Trend. Und wenn wir sehen, dass warme Sommer einfach häufiger werden, eben, dann verkürzt sich unter Umständen die Winterdurchmischung des Sees, hat einen Einfluss auf den Sauerstoffhaushalt des Sees, auf die Biogeochemie des Sees. Und genau diese Winterphase, hatten wir zeigen können, ist für die Stickstoffentfernung besonders wichtig. Und wenn sie kürzer wird, spielt das sicherlich eine Rolle.
Ja. In einem nächsten Schritt wollen Sie auch untersuchen, ob die beobachteten Prozesse Effekte auf die Produktion von klimaschädlichem Lachgas in Seen haben. Was vermuten Sie da?
Also wir vermuten, dass sich durch die veränderte Schichtung nicht nur die Stickstoffentfernung, Stickstoffatmung verändert, sondern eben auch Zwischenprodukte dieses Prozesses. Und Lachgas ist da eines dieser Zwischenprodukte. Wenn also Sauerstoff, Nitrat, und organisches Material im Sediment anders zusammenspielen unter anderen Umwelt- und Klimabedingungen, kann sich das letztendlich auch auf die Lachgasproduktion, wie Lachgas abgebaut wird, wie Lachgas an die Atmosphäre von einem See abgegeben wird, kann das einen Einfluss haben. Ob am Ende letztendlich mehr oder weniger Lachgas freigesetzt wird, das ist noch unklar und genau das wollen wir letztendlich untersuchen und rausbekommen.
Mhm. Müssen wir das in einer Reihe verstehen? Also Sie haben jetzt eben bereits solche Effekte untersucht, dann kommt das Lachgas und dann kommt noch etwas Nächstes, oder?
Wenn Sie so wollen, ja. Das ist ein Forschungsprogramm, das wahrscheinlich über mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte sogar läuft. Der Einfluss der Klimaerwärmung spielt bei uns eine wichtige Rolle und Sie sagen, was ist das Nächste? Wir interessieren uns zum Beispiel auch, sowohl in vergangenen Studien, aber auch in zukünftigen Studien. Jetzt haben wir auch die Modelle, die uns dabei helfen, die wir entwickelt haben, wie zum Beispiel die Methanproduktion. Und ganz wichtig in meiner Gruppe, wir arbeiten auch an der Methanoxidation. Da gibt es wie beim Nitrat auch einen biologischen Filter, der das Methan letztendlich eliminiert. Und da versuchen wir auch zu verstehen, wie Klimaveränderung, veränderte Phänologie, also Abläufe von Schichtung und Mischung in einem See letztendlich die Methanemissionen aus einem See beeinflussen. Mhm. In der Zukunft in einem Erwärmungsszenario.
Klimaerwärmung, Stichwort. Sie sind Wissenschaftler und beobachten einerseits die Vorgänge in der Natur und andererseits wohl auch die gesellschaftliche Debatte darüber. Also was fällt Ihnen dazu spontan ein?
Also ja, mich beeindruckt immer wieder, wie eng alles letztendlich zusammenhängt. Wir sprechen heute über Mikroorganismen am Seegrund in diesem Podcast. Am Ende geht es aber darum, um den Zustand ganzer Ökosysteme besser zu verstehen. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass wir in der Klimadebatte weniger darüber diskutieren, ob sich etwas verändert, sondern stärker darüber, wie wir mit den Veränderungen umgehen und was wir tun können, wenn wir sehen, dass, oder zumindest wenn wir sehen, dass sich unsere Umwelt in eine Richtung entwickelt, die wir so nicht wirklich wollen.
Mhm. Ja, nun gibt es das Argument, das werden Sie auch gehört haben, dass der Einfluss der Schweiz auf den globalen Vorgang sehr klein sei und dass wir da sowieso nichts ausrichten könnten. Was sagen Sie dazu?
Ja, das mag grundsätzlich mal sein in absoluten Zahlen, aber es geht hier auch um eine Vorbildfunktion und ich sehe meine Aufgabe eigentlich auch nicht darin, politische Entscheidungen zu bewerten. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es zu zeigen, wie die Natur funktioniert und welche Folgen bestimmte Entwicklungen haben können. Mhm. Ja, was letztendlich eine Gesellschaft oder meinetwegen auch Politiker daraus machen. Ja, das muss die Gesellschaft, die Gemeinschaft eben gemeinsam entscheiden. Aber ich glaube, gute Entscheidungen beginnen immer mit einem guten Verständnis der natürlichen Zusammenhänge.
Mhm, ja, jetzt natürlich so die 100-Millionen-Frage. Haben wir den Kampf mit dem Klimawandel verloren?
Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage. Wie gesagt, ich bin Biogeochemiker, Umweltwissenschaftler. Ich bin kein Klimaforscher. Ich kann deshalb nicht wirklich besser beurteilen als andere, wie sich das Klima entwickeln wird, sondern verlasse mich da eigentlich auf die Ergebnisse der Klimaforschung. Mein Eindruck ist allerdings, es wird zunehmend schwieriger, die Entwicklung noch grundlegend zu verändern, also das Ruder rumzureißen.
Ja, okay. Also wir müssen zur Steuerung finden.
Ja, also wie gesagt, wir haben heute über Seen gesprochen, da ist es relativ einfach, wir müssen den Seen vor zu viel Nährstoffen von außen schützen. Da gibt es relativ direkte Maßnahmen, die greifen und die sind auch greifbar, diese Maßnahmen.
Zu Ihnen persönlich, warum sind Sie Umweltwissenschaftler geworden? Was hat Sie da interessiert?
Ich denke, ja, ich bin Umweltwissenschaftler, ich bin eigentlich, wie gesagt, Biogeochemiker und das ist gerade diese Schnittstelle zwischen biologischen Wissenschaften und Geowissenschaften, die mich da interessiert. Besonders spannend finde ich eben in diesem Kontext, dass die größten Stoffkreisläufe unseres Planeten, die letztendlich auch das Klima beeinflussen, von mikroskopischen Prozessen letztendlich gesteuert werden, die man mit bloßem Auge in dem Sinne gar nicht sieht, eben Mikroben. Und diese Prozesse im Kleinen zu verstehen und ihre Bedeutung für unsere Umwelt eben bis auf die globale Skala, diese Prozesse zu entschlüsseln, zu verstehen, zu quantifizieren, das ist große Motivation für mich.
Sie sind Abteilungsleiter Umweltwissenschaften an der Uni Basel. Was hat Basel da besonders zu bieten?
Ja, kleine Korrektur. Ich leite als Professor des Departements Umweltwissenschaften eine Forschungsgruppe in aquatischer Biogeochemie. Aber ich bin nicht mehr, muss ich sagen, Leiter des Departments. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich denke, eine besondere Stärke unseres Departements, Departement Umweltwissenschaften in Basel, ist eben, was für mich auch motivierend ist, dass Biologie und Geowissenschaften eng miteinander verwoben sind. Also viele dieser Prozesse, dieser Umweltprozesse lassen sich nur verstehen, wenn man beide Perspektiven, also die Geoperspektive und die Bioperspektive miteinander verbindet. Und genau an dieser Schnittstelle arbeite ich und meine Forschungsgruppe, die eben aus Geowissenschaftlern und aus Biowissenschaftlern, Mikrobiologen besteht. Und wir untersuchen, wie Mikroorganismen geochemische Stoffkreisläufe steuern und wie diese Prozesse wiederum ganze Ökosysteme prägen.
Mhm. Welche Schwerpunkte setzen Sie? Sind Ihnen wichtig?
Also Sie hören wahrscheinlich aus dem bisherigen Gespräch schon heraus, Stickstoff spielt eine wichtige Rolle. Also wir beschäftigen uns in unserer Forschungsgruppe mit Stickstoffkreisläufen, mit dem Kohlenstoffkreislauf. Wir wollen verstehen, wie Mikroorganismen Treibhausgase wie Methan, Lachgas produzieren oder eben abbauen und welche Rolle sie für die Wasserqualität und das Klima letztendlich spielen. Und dabei verbinden wir, und ich glaube, das ist ein bisschen charakteristisch auch für unsere Gruppe, dass wir Feldforschung, Laborexperimente, Modellierung, moderne Isotopenanalytik und mikrobiologische Methoden kombinieren.
Mhm. Umweltwissenschaften, das klingt in politisierten Ohren wie bewahren, beschützen. Irre ich mich?
Ja, das ist jetzt Die grüne Version, würde ich mal sagen, die hört sich nach Wollsocken und Ähnliches an. Ich denke mal, es geht weniger um Aktivismus, sondern Erkenntnis in den Umweltwissenschaften oder Umweltgeowissenschaften. Wir wollen einfach verstehen, wie die Umwelt funktioniert und warum es manchmal sinnvoll ist, bestimmte natürliche Funktionen zu schützen. Einfach auch, weil sie für uns Menschen eine enorme Bedeutung hat. Und das sieht man unter Umständen nicht unbedingt.
Ja. Aber wenn Sie jetzt auf einer Skala zwischen 10 und 0 sagen müssen, wir gehen gut mit der Umwelt um, wir gehen schlecht mit der Umwelt um, was würden Sie sagen?
Wir gehen momentan nicht sehr gut mit unserer Umwelt um.
Aha.
Nein.
Möchten Sie das näher ausführen?
Nein, ja, kann ich. Ich glaube, ich sage da nichts Neues, dass der Mensch nach wie vor zu viel Treibhausgas produziert. Mhm. Es ist schwierig, auch persönlich konsequent zu sein. Man fährt selber Auto, wahrscheinlich viel zu viel. Man fliegt zu viel. Das Leid tragen oft andere. Das ist momentan so. Und ja, wie gesagt, ich bin kein Klimaforscher. Aber ich denke mal, das Ruder muss rumgerissen werden, ob es dafür zu spät ist. Kann ich schlecht beurteilen. Es wird auf jeden Fall immer schwieriger, das System rückzuentwickeln in eine natürlichere Situation.
Welche Interessen hat die Wirtschaft an ihrem Fach? Gibt es da direkte Dialoge, Bezüge, Zusammenarbeiten?
Also ganz ehrlich gesagt ist die Wirtschaft nicht der Hauptadressat unserer Forschung. Ich würde mal sagen, es ist Grundlagenforschung. Aber es hat natürlich Relevanz indirekt für die Wirtschaft. Wenn wir uns mit Themen beschäftigen, die letztendlich klimarelevant sind, dann wissen wir, hat das letztendlich auch, wenn man langfristig das sich anschaut, einen Effekt auf, sage ich mal, die nicht nur die ökologische Gesundheit, sondern auch die ökonomische Gesundheit eines Landes oder eben letztendlich der ganzen Welt irgendwo.
Mhm. Noch eine persönliche Frage. Also Sie sind nach Basel gekommen. War das eine fachliche Entscheidung? Also weil Sie gesagt haben, ja, in Basel sind die Bedingungen besonders gut.
Also es war klar, dass die Bedingungen in Basel besonders gut sein werden. Ich war davor Assistenzprofessor in Kanada. dort hatte ich es auch gut, aber in puncto Forschungsmittel und Ressourcen war es ganz klar, dass man hier in der Schweiz bessere Möglichkeiten haben würde, um Forschungsziele zu erreichen.
Mhm. Zum Schluss, was wäre die Schlagzeile, die Ihnen am meisten am Herzen liegt?
Ja, das ist eine Frage, die kann ich direkt anknüpfen an die guten Bedingungen, die mich hier nach Basel gebracht haben. Diese Bedingungen, die werden nämlich gerade ein bisschen schlechter und das ist vielleicht nicht die Antwort, die Sie erwartet haben, aber ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ich einmal eine Schlagzeile lese, dass die aktuellen Kürzungen in der Schweizer Forschungslandschaft rückgängig gemacht werden oder noch besser, dass Forschung und Bildung wieder stärker unterstützt werden. Ich meine das nicht nur im Interesse der Forschung selbst. Ich denke, dass viele große Fragen, über die wir heute auch sprechen, heute teilweise gesprochen haben, Klima, Wasserqualität, Biodiversität, die können wir eigentlich nur angehen, wenn wir sie zuerst verstehen. Und dafür braucht es langfristig eine langfristige und auch eine starke Forschung.
Hoffen wir, dass das gehört wird. Also Herr Lehmann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war Unibal, der Podcast der Wissenschaft auf Prime News.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.